Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Vielen Dank auch für die Einladung. Es hat mich gefreut, dass es auch eine studentische Gruppe hier gibt, die sich, wie hieß es so schön, mit den unabgegolten Potenzialen der marxischen Theorie beschäftigen möchte. Das finde ich in der Tat sehr wichtig. Es ist sicherlich nicht auf den ersten Blick so ganz evident, dass nun ausgerechnet die ökologische Problematik zu diesen unausgeschöpften Potenzialen gehört. Aber ich möchte das in der Tat heute versuchen zu erläutern, dass in Marx und der marxischen Theorie auch wirklich für die aktuellen Diskussionen wichtige Anregungen, wichtige Impulse angelegt sind. In einer gewissen Weise würde ich sogar behaupten, für manche Themen der ökologischen Problematik ist eine an Marx geschulte Gesellschaftskritik auch heute vielleicht sogar mehr denn je notwendig. Möchte aber dazu einen kleinen Umweg, oder ich glaube, ich muss dazu einen kleinen Umweg gehen. Das Problem ist natürlich, wenn man über Marx spricht, worüber spricht man? Man kann im Grunde genommen nicht ganz sauber deutlich die Marxischen Schriften von marxistischen Interpretationen unterscheiden. Es gibt eine Fülle von, wie Sie wissen, von Anschlüssen an Marx in Ost- und Westdeutschland oder auch in Ost- und Westeuropa, die über die Zeit sich entwickelt haben. Es ist einer der Gründe, warum jetzt sicherlich das Marxische Werk nicht so leicht zugänglich ist und war gerade bei so einer Thematik wie der ökologischen Problematik. Hier mehr noch als in anderen Bereichen ist wahrscheinlich eine Rekonstruktion unabdingbar. Eine Rekonstruktion, die nun aber nicht quasi darauf abzielen kann, den authentischen Marx da hervorzuholen. Man wird nie ganz vermeiden können, dass jede Aneignung immer auch eine Interpretation ist, also eine bestimmte Fragestellung, die wiederum einen zeitdiagnostischen Gehalt hat. Also man hat ein bestimmtes Interesse an einer Theorie. Und ich finde, das ist kein Nachteil, sondern eine absolute Notwendigkeit für einen Umgang mit einer Theorie, wie gerade die Marxische Theorie zu sein beanspruchte, den Begriff der Geschichte als zentralen Begriff in den Frühschriften schon entwickelt hat. Also da ist Interpretation unumgänglich. Und es gibt noch zwei weitere Gründe, warum jetzt gerade Marx eine besondere Herausforderung für jede Interpretation darstellt. Bekanntlich hat Marx nur einen ganz kleinen Bruchteil seiner eigenen Programmatik wirklich erfüllt. Er hat nur wenige seiner Schriften fertiggestellt. Sie haben wahrscheinlich hier in der Vorlesung schon öfters davon gehört. Er hatte verschiedene Programme sogar aufgestellt, was er eigentlich noch zur Kritik der politischen Ökonomie schreiben wollte. Er ist nur mit einem ganz kleinen Teil fertig geworden und noch kleineren Teil hat er selbst publiziert. Also das ist schon ein sehr kleiner Ausschnitt. Wir haben zwar jetzt die erste historisch-kritische Gesamtausgabe, die natürlich die Marx-Rezeption auf eine neue Grundlage stellen wird, aber sie wird es, glaube ich, nicht ganz lösen. Also das Problem, dass man immer eine Interpretation von Marx hat. Und das gilt natürlich besonders deswegen, weil Marx von vornherein keine reine Philosophie, also keine reine anschauende Philosophie präsentieren wollte, sondern erst die 11. Feuerbach-These, eine Interpretation, die dazu beiträgt, diese Wirklichkeit zu verändern, also einen politischen Anspruch mit seiner Theorie verbunden hat. Und dieser Anspruch hat natürlich von Beginn an mehr oder weniger gewollt zu Kontroversen geführt, die sich dann natürlich im Kalten Krieg noch weiter vertieft haben und bis heute zumindest mal in Deutschland noch nicht ganz verschwunden sind. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mit Kollegen aus angelsächsischen Ländern, aus den USA zum Beispiel, zusammentreffe, da ist es viel leichter, über Marx zu reden. Das ist ganz normal, das ist ein Teil des universitären Lehrkanons. Und auch darauf aufzubauen, es ist nicht verpönt in Deutschland, ist da immer noch so ein leichtes Tabu drum. Es lockert sich natürlich die letzten Jahre mit den Krisentendenzen. So, was will ich damit sagen? Ich will also so vorgehen, dass ich zunächst etwas über Interpretationen von Marx sage und dann erst zu Marx selbst komme und dann im letzten Schritt sozusagen zur ökologischen Problematik heute, wie man also Marx sozusagen anwenden könnte. Ich will keineswegs einen vollständigen Überblick über Marx-Interpretationen geben, da würden wir heute nicht mehr fertig. Ich will auch keinen Überblick geben über Versuche der Anwendung von Marx für die ökologische Problematik. Auch da gibt es eine ganze Reihe. Im angelsächsischen Bereich sehr viel. Also Neil Smith zum Beispiel, David Harvey, Erik Zwingedom, um nur mal ein paar zu nennen, auch in Deutschland, Elmar Altvater, Uli Brandt und so weiter. Also es gibt verschiedene Versuche, Marx fruchtbar zu machen für ökologische Themen, darauf werde ich nicht so direkt eingehen. Ich werde nur auf Interpretationen eingehen, um meine eigene Interpretation sichtbar zu machen, also um sozusagen meine Perspektive sichtbar zu machen, von dem ich auf Marx zugehe und damit halt auch das herauszuarbeiten, was ich als so unabgegolten oder das heute anregendes Potenzial sehe, aber auch auf ein paar Grenzen eingehen, wo ich glaube, man muss auch ein bisschen über Marx in dieser Hinsicht hinausgehen. Also, fangen wir an mit den Interpretationen. Gerade bei der ökologischen Problematik könnten sie gegensätzlich ja nicht sein. Die eine Interpretation sagt, Marx war nichts weiter als ein typischer Vertreter des bürgerlichen Fortschrittsverständnisses des 19. Jahrhunderts, der für eine ungebremste Naturbeherrschung plädiert hat. Das war mal so eine Interpretation, die durchaus von einem kritischen linken Vertreter, Erich Kretschmer, mal 1980 vorgestellt wurde. Da wurde also Marx schon ziemlich in die Ecke geschoben. Da ist für ökologische Probleme gar nichts rauszuholen. Im anderen Extrem gibt es Interpretationen, die nun wirklich sagen, also eigentlich ist da ein sozialökologisches Reformprogramm angelegt. Und dabei wird auf bestimmte Stellen sogar ein paar Kapital Bezug genommen. Also die haben die ganze Breite, ne? Also sozusagen von denen, die behaupten, mit Marx kann man heute in ökologischen Fragen gar nichts machen, und mit denen, die so umgekehrt behaupten, das ist gerade der Ausgangspunkt eines sozialökologischen Reformprogramms. Das hat mit zwei Themen zu tun, auf die ich auch nochmal jetzt später in differenzierterer Weise eingehe, die man aber schon bei Interpretationen oder verschiedenen Interpretationen schon als Thema herausarbeiten muss. Das eine ist die Frage Steigerung der Produktivkräfte. Das steht dahinter natürlich diese Vorstellung, ist das also ein unkritischer Fortschrittsoptimismus, weil Marx alles von einer Steigerung der Produktivkräfte erwartet hat. Es gibt natürlich in der Interpretation von Marx sehr starke Stimmen, die aus Marx jetzt nicht nur diesen Fortschrittsglauben rauslesen, sondern auch eine Idee der Machbarkeit. Dass also hier eine Theorie entwickelt wird, die indem sie die Gesetze der Vergesellschaftung aufdeckt, mehr oder weniger eine Lösung aller gesellschaftlichen Probleme vorgezeichnet sieht. Und das Ganze soll dann in der klassenlosen Gesellschaft enden. Ich denke, das ist aus verschiedenen Gründen sehr problematisch. Also einmal ist der Begriff der Produktivkräfte hier sehr verkürzt zu Technik und Industrie. Man müsste da schon eher das geistige Potenzial des Menschen auch mit hinzunehmen. Aber vor allen Dingen problematisch ist das Emanzipationsverständnis, was daran angelegt ist. Und was hier quasi sehr stark verkürzt würde auf Änderung der Eigentums- und Klassenverhältnisse. Das ist sicherlich ein sehr enges Verständnis von Emanzipation und würde auch die Idee eigentlich, die Marx entwickelt hat, sehr stark verkürzen. Noch problematischer ist dann natürlich der Umgang mit dem Geschichtsdeterminismus, der bekanntermaßen dann auch sehr stark für eine Herrschaftslegitimation missbraucht wurde, indem man also sagt, naja, also wenn man mal die Gesetze der Geschichte aufgedeckt hat, dann kann man klar eine Partei in die Spitze stellen und braucht nur noch diese Gesetze sozusagen zu exekutieren. Also da steckt ein sehr technokratisches Verständnis, ein technokratischer Optimismus dahinter, der für unser Thema absolut problematisch ist. Das ist genau das, wovon man sich auch, glaube ich, lösen muss, wenn man überhaupt das Potenzial Marx deutlich machen will. Und ich möchte dabei rekurrieren, vor allen Dingen auf einen Gewährsmann, der ist nun schon auch leider einige Jahrzehnte tot, auf Walter Benjamin. Sie wissen vielleicht, Walter Benjamin musste aus Deutschland fliehen und hat auf der Flucht dann seine berühmten Thesen über den Begriff der Geschichte verfasst, bevor er auf den Versuch aus dem Herrschaftsbereich der Nazis herauszukommen, Selbstmord begangen hat. Und in diesen Thesen zum Begriff der Geschichte sind einige Motive vorgezeichnet, also noch nicht ausgeführt, aber vorgezeichnet, die sehr, sehr wichtig sind. Und vor allen Dingen hat er zunächst mal darauf hingewiesen, dass die, ja, ich sag mal, linken Parteien, es ging ihm gar nicht nur so sehr um die Kommunisten, sondern es ging ihm sogar eher um die SPD, eigentlich unfähig war, politisch was gegen die Nazis entgegenzusetzen, weil sie eigentlich einem bestimmten Fortschrittsverständnis verhaftet waren, einem Strom der Geschichte, mit dem sie zu schwimmen glaubten, wie Benjamin das so ungefähr formulierte, und ihn eigentlich sozusagen die Geschichte glaubten sie im Rücken, und daher haben sie eigentlich die Nationalsozialisten unterschätzt. Das ist eine starke These, und das verbindet Benjamin mit der Diskussion der Naturverhältnisse. Weil er sagt, dieses Verständnis von Geschichte, das will eigentlich immer nur den Fortschritt in der Geschichte sehen, es will eigentlich nur die Fortschritte der Naturbeherrschung sehen, wie Benjamin explizit formulierte, und nicht die Rückschritte, die damit verbunden sind. Man will sozusagen die Dialektik dieser ganzen Prozesse nicht sehen, und er hat sogar in einem früheren Text eine Idee ins Spiel gebracht, die eine radikale Umorientierung der Denkweise eigentlich anlegen sollte, nämlich, dass es gar nicht darauf ankäme, die Natur zu beherrschen, sondern die Naturverhältnisse zu beherrschen. Also eine radikale Umwandlung, die sagt, also das Ziel darf eigentlich gar nicht sein, immer mehr die Natur zu beherrschen. Das ist ein Fortschrittsverständnis, was uns immer tiefer in eine Problematik reintreibt. Was wir eigentlich versuchen müssen, ist, Naturverhältnisse zu beherrschen. Und das ist bis heute ein unabgegoltenes Thema. Das ist wiederum ganz eng verbunden bei Benjamin mit der Vorstellung eines neuen Emanzipationsverständnisses, das also nicht auf dem Fortschritt der Naturbeherrschung aufsitzt, sozusagen durch die Naturbeherrschung erst ermöglicht wird, sondern umgekehrt in der Freiheit der Gestaltung der Naturbeherrschung erst sichtbar wird. Also diese Thematik nehme ich zumindest mal von Walter Benjamin auf, nehme sie aber dann in der Variante auf, wie sie von seinen Kollegen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in der Dialektik der Aufklärung ausgearbeitet wurde. Das ist ein sehr umstrittenes Werk. Ich kann da jetzt nicht auf die Interpretationsgeschichte eingehen. Wurde auch teilweise sehr kritisiert, weil da behauptet wurde, es wäre völlig jenseits der Klassenkämpfe und hätte überhaupt nichts mehr mit Marx zu tun. Das glaube ich nicht. Das ist definitiv falsch. Aber was Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung liefern, ist ein breiteres Verständnis von Herrschaft, was jetzt zwar soziale Herrschaft, Klassenherrschaft, aber auch rassistische Herrschaftsform, geschlechtsspezifische Herrschaftsformen aufnimmt, also keineswegs verabschiedet, aber es ausdehnt auf die Herrschaft im Subjekt. Sie sprechen da von einem männlich dominierten Sozialcharakter, eine sehr aktuelle Vorstellung, glaube ich noch, und auf die Naturbeherrschung. Also es gibt drei Herrschaftsformen, die natürlich jetzt von einem sehr abstrakten Herrschaftsbegriff zusammengehalten werden, aber das ist für sie die zentrale Problematik, dass diese drei Herrschaftsformen sich wechselseitig auch stützen. Das heißt also, dass da, wie das schon bei Hegel heißt, die Dialektik von Herr und Knecht, also eine innersoziale Herrschaft, vermittelt wird über die Natur und dass dort sich also eine Konstellation oder man muss eigentlich sagen, verschiedene Konstellationen historisch ausbilden, in denen sich verschiedene Herrschaftsformen wechselseitig stützen. Also genau wie ein männlicher Sozialcharakter bestimmte Formen der Arbeitsvergesellschaftung stützt, hängt auch die Naturbeherrschung sozusagen da drin. Das ist ein Gedanke, den Horkheimer und Adorno dort ein Stück weit aufbereiten und den ich für wichtiger halte, als da zu sagen, das ist eine nach rückwärts gewandte Sozialkritik, die keine Utopie mehr kennt. Das ist, glaube ich, nicht ganz der Fall, sondern sie versuchen, diese Konstellation in dem Sinne auch vorzustellen, dass sie sagen, wir brauchen eigentlich ein neues Emanzipationsverständnis. Also wenn ich das jetzt mit Benjamin nochmal so aufnehme. Und dann haben sie eine Zeitdiagnose vorbereitet, die eigentlich einen ganz anderen Adressaten hat, nämlich die Zeitalter natürlich des Faschismus, des triumphierenden Nationalsozialismus, der Judenvernichtung und so weiter. Das ist, also Auschwitz ist eigentlich die sozusagen das historische Ereignis, was sie versuchen zu erfassen. Und gleichzeitig ist die Botschaft oder die Diagnose so formuliert, dass sie fast eine Diagnose der heutigen ökologischen Problematik sein könnte. Das heißt nämlich in der Dialektik der Aufklärung, jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, in dem Natur gebrochen wird, gerät nur umso tiefer in den Naturzwang hinein. So ist die Bahn der europäischen Zivilisation verlaufen. Also jeder Versuch, den Naturzwang, da merken Sie, der Natur ist hier nichts Positives. Natur ist hier, um es mal etwas drastischer zu sagen, das Fressen und gefressen werden. Das ist der Kampf ums Dasein, das Überleben. Heute sagt man es manchmal ein bisschen freundlicher, ökologische Zusammenhänge. Ökologische Zusammenhänge sind aber eigentlich, wenn man es genauer anguckt, auch nur erstmal ein Stoffwechsel. Das heißt, da gibt es verschiedene Nahrungsstufen oder bestimmte Abhängigkeiten in Ökosystemen. Letztlich sind die einen dem anderen nicht nur, aber sie sind oft einfach nur die Fressobjekte. Dem nur zu Naturzwang zu entkommen und so etwas möglich zu machen, wie Kultur, Freiheit und so weiter, das ist sozusagen der Versuch der Emanzipation, auf den Aufklärung dann auch einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Aber sie hat es getan, indem Natur gebrochen wurde. Also indem Natur mehr oder weniger, ja, ich sag's mal, zerstört oder in der Weise beherrscht wurde, dass diese Natur unter eine bestimmte gesellschaftliche Form gebracht wurde. So würde ich es mal formulieren. Und das hat in Verhältnisse geführt, die umso tiefer in den Naturzwang zurückführen. Im Grunde genommen kann man das also so sagen, ein Fortschritt, der nur auf Naturbeherrschung setzt, führt wieder in einen Naturzwang zurück, der uns heute in Form ökologischer Katastrophen entgegenkommt. Das ist etwas vereinfacht gesagt meine Interpretation dieses Zitats. Und da stecken einige Begriffe drin, die jetzt nicht ganz einfach sind. Naturbeherrschung ist ein ziemlich durchaus erläuterungsbedürftiger Begriff. Aber eins ist auf jeden Fall klar. Es geht Adorno und Horkheimer, genauso wie Benjamin und auch wie Marx, überhaupt nicht darum, zur Natur zurückzukehren. Das sagen sie sogar ganz explizit. Das ist nicht nur keine Option, sondern das ist so genau das, der Glaube, dass man zur Natur zurückkehren müsste, ist ein Teil des Problems. Sie nennen das eine falsche Alternative. An einer schönen Stelle sagen sie, die Menschen hatten immer zu wählen, das muss ich frei zitieren, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, die Menschen hatten immer zu wählen, sich die Natur zu unterwerfen, also die Natur zu beherrschen, oder umgekehrt sich der Natur zu unterwerfen. Das heißt zurück zur Natur, sozusagen zu glauben, es gäbe eine übergreifende Natur, der sie sich unterordnen müssten. Und das, sagen sie, ist genau die falsche Alternative. Das heißt, diese Alternative perpetuiert, setzt fort Herrschaft in diesem engen Sinne dieser Herrschaftskonstellation. Also gerade weil man immer glaubte, man müsste entweder die Naturbeherrschung perfektionieren oder sonst müsste man zurück auf die Bäume sozusagen, um es mal ein bisschen drastisch zu sagen, weil man dann sozusagen sich unterordnen müsste und ökologische Kreisläufe zum Beispiel, um es heute mal zu formulieren. Genau das ist das Problem. Aus dieser Alternative müssen wir raus. Und erst wenn wir aus dieser Alternative rauskommen, dann eröffnet sich uns ein neuer Blick auf die Natur oder auf die Naturverhältnisse, müsste man sagen, die sich, würde ich sagen, der Gestaltung der Naturverhältnisse dann auch niederschlagen könnte. So, das ist mein Ausgangspunkt, von dem aus ich sozusagen jetzt auf Marx zugehe. Aber noch ein wichtiger Zwischenschritt ist da zu tun. Wir haben gerade darüber gesprochen. Letztes Jahr ist ein Autor gestorben, der eine sehr wichtige Rolle nochmal spielte, um diesen Zwischenschritt zu leisten, also zwischen nochmal Horkheimer, Adorno und Marx, nämlich Alfred Schmidt. Alfred Schmidt hat vor 51 Jahren seine Dissertation vorgelegt, die den Titel hatte Begriff der Natur in der Lehre von Marx, ein sehr beeindruckendes Buch, nicht nur deswegen, weil es in fast alle Sprachen übersetzt wurde und nach 30 Jahren nochmal eine Neuauflage erlebt hat, wo Alfred Schmidt ein aktualisiertes Vorwort geschrieben hat, was sich speziell jetzt mit der ökologischen Problematik beschäftigt und wo er für einen ökologischen Materialismus plädiert. Aber das Buch hat noch mehr geleistet. Es hat nämlich auch einen wichtigen Schritt in der Aneignung der marxischen Theorie vorbereitet, zumindest mal in Westdeutschland, mit dieser Einschränkung. Und zwar hat es eine Rekonstruktion der marxischen Theorie angeregt, die eine bis dahin herrschende, unfruchtbare Frontstellung versuchte zu überwinden. Die Frontstellung bestand darin, die einen haben sich auf den frühen Marx bezogen, auf den philosophischen Marx, auf den humanistischen Marx, der von einem naturalistischen Humanismus gesprochen hat. Und die anderen haben sich auf den ökonomiekritischen Marx bezogen, manchmal ihn auch ökonomistisch dann auch sogar verkürzt, aber vor allen Dingen ihn also losgelöst von diesem philosophischen Frühwerk. Und Alfred Schmidt zeigt hier drin, und das ist vielleicht auch eine sehr interessante Leistung für sich genommen erstmal, dass genau diese Frontstellung unproduktiv ist. Genauso wie in Frühschriften schon teilweise der ökonomiekritische Marx drinsteckt, nur halt noch nicht der, der sich durch die ganze Literatur der Ökonomie seiner Zeit durchgearbeitet hatte, wie er dann erst später im Britischen Museum in London vollendet hatte, der also noch nicht seine Kritik der politischen Ökonomie durchgeführt hatte. Das kam natürlich später. Aber angelegt ist es natürlich in den frühen Schriften und, was Schmidt auch zeigte, Marx hat auch in den späten Schriften nie ganz diese frühen Ideen oder die frühen Intentionen vergessen. Er hat zwar Umakzentuierungen vorgenommen und das würde jetzt viel so weit führen, bin ich auch nicht der Experte für, aber er hat in der Kritik der politischen Ökonomie zurückgegriffen auf eine philosophische Interpretation, die er in den Frühschriften durchaus sich erarbeitet hat und die sehr stark auf Hegel zurückgeht. Also Alfred Schmidt hat gezeigt, dass man eigentlich die Kritik der politischen Ökonomie ohne Hegel gar nicht so ganz verstehen kann, weil dann fehlt wesentliche Elemente des Kritikbegriffs. Also die Kritik der politischen Ökonomie führt halt zurück zu einer Methode, wie sie Hegel entwickelt hat. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen, das würde viel zu weit führen. Aber ich will nur darauf hinweisen, interessanterweise ist diese Rekonstruktion oder diese Art der Rekonstruktion nun an den Begriff der Natur gebunden. Also der Begriff der Natur, das Buch heißt, ist das, woran man diese dialektische Entwicklung auch zeigen kann. Also dialektisch meine ich jetzt erstmal, dass das Frühwerk und das Spätwerk von Marx durchaus unterschiedliche Akzente hat, aber die sind nicht dichotomisch getrennt und die sind auch nicht eins, sondern da hat es eine gewisse Entwicklung, die man auch verstehen kann, wenn man sich zum Beispiel mit dialektischen Denkmustern beschäftigt. So, und diese Naturvorstellung von Marx, Naturbegriff von Marx, gipfelt halt in einem programmatischen Begriff von Alfred Schmidt. Den hat er, glaube ich, aber sogar erst in der Zweitauflage 93 dann verwendet, dem nicht-ontologischen Materialismus der marxischen Theorie. Also was er damit sagen will, ist, Marx setzt nicht einen ontologischen Ausgangspunkt bei der Materie, bei den materialen Lebensbedingungen, sondern er schließt sich die Bedeutung der materialen Lebensbedingungen eigentlich kritisch. Also es ist nicht einfach eine Setzung, es ist nicht einfach eine Weltanschauung, es ist nicht einfach eine philosophische Position, sondern eine Position, die er sich im Grunde genommen in der kritischen Auseinandersetzung mit den Philosophien und später auch den Ökonomietheorien seiner Zeit erarbeitet hat. Also es ist eine nicht ontologische Diskussion, bei denen zwar auf der einen Seite schon darauf hingewiesen wird, Natur im Sinne jetzt mal ganz unspezifisch, im Sinne der materialen Lebensbedingungen von Gesellschaften, ist eine Voraussetzung gesellschaftlicher Entwicklung, ist aber in diesem Sinne auch Teil, sozusagen eine notwendige Voraussetzung gesellschaftlicher Entwicklung, ist also nicht etwas, was den Gesellschaften gegenübersteht, was man so abtrennen könnte und vielleicht auch Gesellschaften ohne diese Natur begreifen könnte, sondern beide Teile, Gesellschaft und Natur, sind das, was sie sind, weil sie einem bestimmten Verhältnis zum anderen stehen. Also Gesellschaft ist das, was es ist, ein bestimmter Prozess ökonomischer, sozialer Entwicklung, weil Gesellschaft bezogen bleibt auf die Auseinandersetzung, die Aneignung und die Umgestaltung der Natur. Und Natur ist zwar zunächst mal auch eine vergesellschaftete Natur, das heißt eine Natur, die wir aneignen, von der wir leben, die aber gleichzeitig nicht völlig darin aufgeht. Also diese dialektische Konstellation zwischen Natur und Gesellschaft stellt einige Herausforderungen für das Verständnis dar, das gebe ich zu, ist aber, glaube ich, eine Grundidee, die schon bei Alfred Schmidt angelegt ist. Menschen oder Gesellschaften bleiben in gewisser Weise Teil der Natur, aber nur im Sinne von, sie bleiben Teil eines materialen Lebenszusammenhangs und gleichzeitig produzieren sie diese materialen Bedingungen. Eine Vorstellung, die ich noch zeigen möchte, die heute eigentlich so richtig ernst wird. Also das heißt, die heute noch viel ernster wird, als Marx sie erlebt hat. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum Marx eigentlich mal so ein paar Andeutungen zu ökologischen Problemen gemacht hat, aber eigentlich ist für ihn noch kein systematisches Thema war. Erst heute wissen wir, dass er damit recht hat. Wir haben Natur vollständig vergesellschaftet, vollständig vielleicht noch mit, müssten wir erläutern, aber wir haben Natur vergesellschaftet und gleichwohl treten uns bestimmte Risiken dahingegen, wo wir merken, da haben wir noch ein Problem mit. Also die Rolle von Alfred Schmidt geht sehr stark in diese Richtung, dass er auch diese praktische Aneignung von Natur betont. Eine Entwicklung, die er dann in seinem späteren Vorwort ein bisschen zurückgenommen hat, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, das wäre ein Teil der Alfred-Schmidt-Kritik. Aber er hat betont, dass Praxis, und zwar im Sinne einer Arbeit, müsste man sagen, im Sinne einer praktischen Aneignung, so rum, eine ganz zentrale Rolle in diesem Prozess spielt, also dass Gesellschaft auf gerade in der Aneignung von Natur, auf Natur bezogen bleibt, gleichzeitig aber diese Natur dann auch vergesellschaftet, also nichts Unberührtes mehr ist und so weiter. Alfred Schmidt, ich komme nachher nochmal drauf zurück, hat auch auf ein paar Probleme hingewiesen, die möchte ich aber später erst anführen. Ich möchte jetzt zwei Hauptpunkte benennen, wo ich etwas Unabgegoltenes, Unabgeschlossenes sehe, für heutige Diskussionen um ökologische Probleme. Die sind sehr unterschiedlich ausgerichtet. Und sie haben was mit dem zu tun, was ich vorhin schon sagte, so diese Diskussion, diese, heute nennt man das sozial-ontologische Fragen, also die Annahmen darüber, was ist dann das Wesen an gesellschaftlichen Prozessen. Und gleichzeitig, also das sind sozusagen die Grundbegriffe, mit denen wir in den Sozialwissenschaften arbeiten. Und das andere ist spezieller das Thema der Gesellschaftskritik. Ich will aber zunächst nochmal mit den Grundbegriffen anfangen und nochmal das Problem erläutern, was es da gibt. Das Problem ist nämlich, wenn man mal ein bisschen zurückschaut in den Sozialwissenschaften, also in Deutschland zumindest mal, in Westdeutschland vor allen Dingen, hat sich im Grunde genommen eine Diskussion der ökologischen Problematik erst sehr spät ergeben. Die ersten Bücher, die sich umfassender mit ökologischen Problemen aus Sicht der Soziologie zum Beispiel beschäftigen, die entstanden genau 1986. Ulrich Beck und Niklas Luhmann. Vorher gab es vereinzelte Kollegen, die durchaus ökologische Teilprobleme behandelt haben oder sich damit beschäftigt haben. Aber es gab keine systematische Auseinandersetzung, was die ökologische Problematik für die Sozialwissenschaften bedeutet. Das fing dann erst so späten 80er Jahren an. Und dann hatten wir in den 90er Jahren eine ziemlich unfruchtbare Frontstellung. Und zwar eine Frontstellung, die kann man mit zwei Begriffspaaren beschreiben. Entweder kann man sagen, Soziozentrismus versus Naturalismus. Die ist eigentlich nur bedingt noch in den 90er Jahren verfochten worden, aber manchmal klangen sie an. Oder Konstruktivismus versus Realismus. Die wurde sehr viel bedeutsamer. Was ist damit gemeint? Soziozentrismus geht eigentlich auf den Begriff von Emil Durkheim zurück und sagt, es gibt etwas ganz Spezifisches, für was das Soziale ist. Das ist Sprache, Kommunikation oder etwas allgemeine soziale Interaktion. Und Gesellschaft funktioniert nach einer eigenen Gesetzmäßigkeit, die nichts zu tun hat mit der Natur im weitesten Sinne. Dieser Soziozentrismus hatte damals, als Durkheim ihn vor über 100 Jahren formuliert hat, einen guten Sinn, nämlich den, dass man naturalistische Interpretationen des Sozialen zurückgewiesen hat und naturalistische Positionen, die sehr stark verknüpft waren mit oft wirklich rassistischen Denkweisen. Das Bekannteste, kennen Sie wahrscheinlich alles, ist Sozialdarwinismus. Der Sozialdarwinismus, der versuchte einfach soziale Verhaltensweisen und der Rückgriff auf das, was vermeintlich Darwin in der Biologie begründet hatte, zu erklären. Faktisch war es ein bisschen komplizierter, weil The Survival of the Fittest hat eigentlich zunächst ein Soziologe formuliert, aber das können wir beiseite lassen. Das Problem war, es gibt auch weiter zurück, es gab zum Beispiel einen Klimadeterminismus, Montesquieu, das geht ein bisschen die Philosophie zurück, den ich mal so charakterisieren will, bewusst jetzt als rassistisches Stereotyp formuliert, Neger sind faul, weil es warm ist. Also so auf diesen Satz können wir das zusammenfassen. Da haben viele Sozialwissenschaftler bis zu Durkheim durchaus was dran gefunden und manchmal finden wir es sogar heute wieder. Also dass man einfache, natürliche Einflüsse für Denkverhaltensweisen als Erklärung nimmt, was also, wie gesagt, höchst problematische Verkürzungen nach sich führen kann. Und dagegen hat also Durkheim die Parole aufgestellt, Soziales nur durch Soziales zu erklären. Das war der Soziozentrismus. Der prominente Vertreter ist natürlich Niklas Luhmann, der sagte, alles ist Sprache, Kommunikation. Ich verkürze mal ein bisschen. Ich hoffe auf kleine Zugeständnisse, dass ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen kann. Aber das Problem ist, bei dieser Grundbegrifflichkeit kommt es notwendig zu einem Dualismus zwischen Gesellschaft und Natur. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Soziozentrismus hat eigene Erklärungen, eigene methodische Vorgehensweise, wo es sehr viel um Verstehen geht. Und Natur, da geht es um Fakten, da geht es um Erklären. Die brauchen andere Methoden. Und das Ganze sind zwei verschiedene Welten. Das führt faktisch immer zu einem hierarchischen Verhältnis beiden, nämlich der Überordnung der Kultur, der Gesellschaft, der Sprache über die Natur. Das kann man historisch immer wieder beobachten, auch bei Durkheim, der das also, wie gesagt, aufgebracht hat. Dieser Dualismus ist also höchst problematisch. Und da wäre der erste Ansatzpunkt, könnte man mit Marx in der Grundbegrifflichkeit eine völlig andere Herangehensweise formulieren, nämlich eine Herangehensweise, die sagt, gerade das Spezifische am Sozialen ist, dass es nicht nur sozial ist, sondern Auseinandersetzung mit Natur. Also das Soziale lässt sich gar nicht sozusagen als das Soziale isolieren, sondern es ist konstitutiv von dem, was es zentral ausmacht, Auseinandersetzung mit der Natur, also mit materialen Lebensbedingungen, die nicht selbst wieder Gesellschaft sind. Diese Grundbegrifflichkeit liegt also angelegt in den Schriften von Marx. Da könnte man ein ganz anderes Verständnis gesellschaftlicher Prozesse herausnehmen, was keineswegs die Differenz zur Natur und zur Naturgeschichte, wie das Marx manchmal formuliert hat, einebnet. Ne? Also Marx hat sich ja bekanntlich auch sehr stark auf Darwin bezogen und hat manchmal so Parallelen gezogen zwischen Natur und Natur und Gesellschaftsgeschichte, aber er hat immer gesagt, klar, auf Biko Bezug genommen, die Gesellschaftsgeschichte unterscheidet sich von jeder Naturgeschichte, dass die Gesellschaftsgeschichte von den Subjekten selbst gemacht worden ist. Und die Naturgeschichte hat einen ganz anderen Status. Und diese Differenz hat er sozusagen klar gemacht, aber er hat sie nicht verfestigt zu einem Dualismus. Also dieser Unterschied ist mir immer sehr wichtig. Er hat unterschieden, er hat eine Differenz gemacht, aber er hat nicht das zu einem Dualismus verhärtet, der dann zu einem ja, zu einem herrschaftlich verfassten Dualismus, also quasi eine Herrschaft über Natur, zu einer Rechtfertigung der Herrschaft über Natur führt. Daher kommt im Grunde genommen der Begriff der Naturverhältnisse oder der gesellschaftlichen Naturverhältnisse, den ich als Grundbegriff einfach gegen Vorstellungen sowohl, also naturalistische Art ist, glaube ich, heute nicht mehr so sehr das Problem, aber auch gegen soziozentristische Vorstellungen dieser Soziale von der Natur abkoppeln wollen. Ich würde eher sagen, mit Marx, oder man könnte so sagen, aus Marx kann man lernen, dass Gesellschaft die permanente Vermittlung mit der Natur ist. Also die permanente Aneignung und teilweise aber auch die Rückwirkung der Natur auf die Gesellschaft. Also diese permanente Vermittlung, für die teilweise bei Marx der Begriff des Stoffwechsels steht. Stoffwechsel ist vor allen Dingen wichtig für diese materielle Seite, heißt ja im Grunde genommen der Aneignungsprozess der Natur und deren Implikationen. Man müsste ihn noch stärker ergänzen jetzt durch diese zweite Sache, die ich aber jetzt nur andeute, weil ich da bei Marx auch Lücken sehe, nämlich diese Frage der Konstruktion und des Realismus. Das waren sehr ausgiebige Diskussionen in den 70er Jahren. Ist aber auch ein Thema, was man sich auf jeden Fall annehmen muss. Auf der einen Seite ist Natur produziert oder konstruiert, und zwar konstruiert vor allen Dingen in unserem Wissen. Wir konstruieren Vorstellungen von Natur und gleichzeitig gehen wir davon aus, dass was uns da an ökologischen Problemen entgegentritt, irgendwie eine bestimmte Realität hat. Und das ist kein einfaches Problem. Das finde ich jetzt auch bei Marx nur bedingt eine Antwort, aber das würde ich gerne ein bisschen überschreiten. Zum nächsten Thema kommen, nämlich das jetzt quasi der eigentliche, ich würde auch sagen, der zentrale Punkt, also der erste Punkt, die Grundbegrifflichkeit, da könnte man sagen, ja, das ist eigentlich eine Lösung für viele Probleme in Sozialwissenschaften, die sie 90er Jahren oft sehr unfruchtbar diskutiert hat. Also man könnte sagen, warum sind nicht angesichts der ökologischen Problematik alle Marxisten geworden? Weil Marx, finde da, deutlich die beste Antwort hat. Es gibt aber diese zweite Dimension, und das ist eher die Kritik der politischen Ökonomie. Und diese halte ich für mindestens mal genauso wichtig oder vielleicht sogar für noch wichtiger, weil man muss sich ja vor Augen führen, Marx versucht da wirklich einen neuen Zugang auf unsere gesellschaftliche Wahrnehmung zu entwickeln. Berühmteste Kapitel ist natürlich das Fittich-Kapitel oder das Kapitel über den Fittich-Charakter der Ware, wo Marx eine zunächst in der Auseinandersetzung mit der Ökonomie gewonnene Unterscheidung einführt, die aber für die ökologische Problematik, wie ich finde, ganz zentral wird, nämlich die Unterscheidung im Doppelcharakter der Ware. Also den Doppelcharakter der Arbeit zunächst, oder so muss man sagen, den Doppelcharakter der Arbeit, die sich niederschlägt im Doppelcharakter der Ware. Dass auf der einen Seite Ware ein Gebrauchsding ist, was Naturgegenständlichkeit hat, ne? Und auf der anderen, aber das ist nicht das Entscheidende sozusagen für den gesellschaftlichen Austauschprozess, sondern das ist der Tauschwert, der nun kein Gramm Naturstoff mehr enthält, wie Marx sagt, sondern nur noch der Verwertung des Werts mehr oder weniger dient, also einem sehr abstrakten Synthesisprinzip, also einem Prinzip, was Privatarbeiten in einer Synthese austauschbar macht und aber gleichzeitig dabei einen Prozess der Kapitalakkumulation im Gang hält, der eigentlich der steuernde Prozess ist. Nicht das, was konkret, und das ist der eigentlich entscheidende Punkt für auch die Ökologieproblematik, nicht eigentlich der Gebrauchswert, sprich Natur in irgendeiner Weise, die materiale Gegenständlichkeit, ist es, die im Kapitalismus den gesellschaftlichen Prozess antreibt, nicht die sozusagen treibt den Stoffwechselprozess an, sondern die Verwertung des Werts, die abstrakte Synthesis in der Wertform der Ware, die also dazu, zu diesem Fetisch führt, also zu einer Verselbstständigung von Prozessen, die den Menschen als etwas Fremdes entgegentreten und die ihnen sozusagen gar nicht so richtig durchsichtig sind, obwohl sie letztlich von Menschen geschaffen sind. Also das ist ja der Kerngedanke, oder ich finde, das ist der Kerngedanke der Kritik der politischen Ökonomie, dass wir es da mit einem bestimmten Synthesisprinzip zu tun haben, der nun für die Ökologie sehr, sehr entscheidend ist. Und zwar durchaus sehr, sagen, zwielichtig ist. Die Abstraktion von aller Gegenständlichkeit hat durchaus auch Vorteile. Und zwar kann man sich das einfach dadurch klar machen, im Grunde genommen, ich spreche jetzt mal sehr abstrakt, ist es dem Kapital egal, womit es Geld macht. Es kann damit Geld machen oder damit Geld machen. Das Einzige, was es machen muss, es muss Geld machen. Das heißt, es braucht einen Akkumulationsimperativ. Es muss ein Argumentationsimperativ bedienen, wie Marx so klar sagt, das ist Moses und die Propheten. Also das ist sozusagen das von Menschen geschaffene Gesetz, dem sie gehorchen müssen. Also sie müssen akkumulieren. Es gibt einen Akkumulationsimperativ in kapitalistischen Gesellschaften, der, wenn Marx recht hat, innerhalb der Logik kapitalistischer Gesellschaftung nicht abzuschaffen ist. Aber das prädisponiert nicht, was genau nun jetzt wirklich in der Gebrauchswerteigenschaft konkret angeeignet wird. Das ist gerade dadurch, es ist gegenüber dem im Guten wie im Schlechten abstrakt. Das heißt, im Guten, man kann verschiedene Sachen darunter fassen, im Schlechten, es ist abstrahiert wirklich von allen natürlichen Qualitäten. Ich komme da vielleicht gleich nochmal drauf zurück, weil das ist sehr wichtig, zum Beispiel für heutige Diskussion um einen ökologischen, oder gibt es einen grünen Kapitalismus? Da möchte ich das gleich nochmal aufgreifen. Ich will aber vorher noch zu den Grenzen kommen. Ich glaube, es gibt ganz klar auch Grenzen. Also zwei Bedeutungen haben wir, habe ich vorgestellt, wo ich sehe, da gibt es ein Potenzial von Marx, also in den Grundbegriffen und in der ökologischen Gesellschaftskritik, nein, Entschuldigung, der Gesellschaftskritik überhaupt, die man für ökologische Fragen verwenden kann. Ich sehe aber eine Grenze, die nicht so sehr daran liegt, dass Marx nicht die zerstörerischen Nebenwirkungen der Naturbeherrschung gesehen hätte. Es gibt diese ganz plastische Stelle am Ende des Kapitels über große Industrie, wo er dann sagt, Kapitalismus hat die Tendenz, die Erde, die Quellen alles Reichtums zu zerstören, nämlich die Erde und den Arbeiter. Also eine sehr starke These, die vorausschauend ist, weil das heißt, dass man nicht nur die Produzentinnen und Produzenten sozusagen durch den Kapitalismus möglicherweise ja, deren Lebensbedingungen unterminiert, sondern auch die ökologischen Lebensbedingungen. Und das hat Marx aus einer kritischen Beschäftigung mit den Naturwissenschaften, vor allen Dingen mit der Agrochemie von Liebig damals gewonnen. Und er hat als Zeitgenosse der industriellen Revolution durchaus gesehen, dass das zerstörerische Nebenwirkungen hat, was ganz aktuell ist. Also heute können Sie mit Ökologen sozusagen Fenster einschmeißen, die sagen, was wir in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben mit Agrochemie und mit Pestiziden und so weiter, das zerstört immer mehr die Produktivität von Boden, Landwirtschaft, also was Marx Erde sagt. Also da ist er völlig sozusagen visionär gewesen. Das ist meiner Meinung nach nicht das Problem. Also dass er nicht die Grenzen oder die Rückschritte der Naturbeherrschung gesehen hätte und ungewollte Nebenfolgen, die potenziell desaströse Auswirkungen haben können. Er hat, glaube ich, einen Punkt nicht ganz klar formuliert oder in der Kritik der politischen Ökonomie zumindest mal nicht mehr klar ausgearbeitet, dass man auch die Eigenständigkeit dieses Naturelements, also das als Verhältnis in Gesellschaft eingebunden ist, dass man die Eigenständigkeit der Natur ernst nehmen muss. Was ungefähr heißt, ja, wir untergraben die Reichtumsquelle Erde, weil wir die Funktionsweise dieser ökosystemaren Zusammenhänge unterminieren. Und dafür müssen wir aber auch die Funktionsweise ein Stück weit ernst nehmen. Wir müssen ernst nehmen, obwohl wir sie total gesellschaftlich modifiziert haben durch unsere Produktion und obwohl wir sie wissenschaftlich erstmal sehr kompliziert rekonstruieren müssen. Sie ist nicht so einfach zu erkennen. Aber gleichwohl müssen wir sie ernst nehmen. Das ist so ein Kernproblem, das Marx zumindest mal nicht gelöst hat. Das ist vielleicht nicht das einzige Problem, aber dieses Problem ist nicht ganz schlüssig aus seinen Schriften. Er hat gegen Engels, es gibt so eine, beim Alfred Schmidt diskutiert, so eine interessante Gegenüberstellung von Marx und Friedrich Engels, die sehr, sehr lehrreich ist, weil Marx zu Recht gegen Engels eingewandt hat. Engels hat ja ein Werk vorgelegt, die Dialektik der Natur. Und da ging er, also auch im Sinne von Alfred Schmidt, aber da würde ich auch mitgehen, etwas weit. Er versuchte, Denkmuster in die Naturwissenschaften sozusagen zu implementieren, die eigentlich da nicht richtig gut aufgehoben sind. Alfred Schmidt sagt dagegen, die Dialektik der Natur geht in eine Dialektik der Naturverhältnisse auf. Es gibt keine davon losgelöste Dialektik der Natur, ja, aber gleichzeitig gibt es das Problem der Eigenständigkeit der Natur. Und das hat Marx ausgeklammert aus verschiedenen Gründen. Schmidt nennt dieses Problem der Arbeitsmetaphysik, dass er den Arbeitsbegriff teilweise in starker Analogie an den Geistbegriff Hegels verwendet und da eigentlich nichts anderes kennt. Also bei Hegel erkennt der Geist ja irgendwie, dass die Natur letztlich doch nur er selbst ist. Ich sage es mal ein bisschen salopp formuliert. Und eine ähnliche Konstruktion findet sich in der Arbeitsmetaphysik bei Hegel, bei Marx, wo also eigentlich keine Nicht-Identität der Natur berücksichtigt wird. Also dass Natur auch etwas ist, was nicht vollständig aufgeht in der gesellschaftlichen Aneignung, in der Vergesellschaftung. Da war Engels einen Schritt weiter und hat gesagt, naja, man muss die ungewollten Nebenwirkungen der Naturbeherrschung als Problem ernst nehmen. Und er hat das in der Dialektik der Natur mit einer auch heute noch sehr interessanten Metapher formuliert. Er hat gesagt, die Naturbeherrschung verhält sich nicht zur Natur wie ein Eroberer. Nein, verhält sich nicht war falsch. Nochmal, ich fange nochmal an. Die Naturbeherrschung verhält sich zur Natur wie ein Eroberer in einem fremden Reich. Er muss schon sehen, dass er in diesen Bedingungen noch existieren kann. Er kann nicht tun, was er will. So ungefähr läutet dieses Zitat. Also das heißt, er hat da im Grunde genommen diese Nicht-Identität wenigstens dem Problem nach angesprochen. Und ja, das ist vielleicht nicht so wichtig. Alfred Schmidt wiederum versucht jetzt zu Feuerbach zurückzugehen, zu einem anschauenden Materialismus. Das kann man mal ausblenden. Entscheidend ist, glaube ich, welches Verständnis von Fortschritt und Emanzipation dabei aufscheint. Wenn man quasi keine wirkliche Nicht-Identität der Natur gelten lässt, nicht Eigenständigkeit von Natur ernst nimmt als etwas, womit sich Gesellschaft wirklich auch ernsthaft beschäftigen muss, dann ist es im Grunde genommen so, dass letztlich der gesellschaftliche Fortschritt mehr oder weniger beliebig gesetzt ist. Also nicht auf das Problem einer, wie Benjamin das nannte, einer Beherrschung der Naturverhältnisse ausgerichtet ist, sondern im Grunde genommen ein Optimierungsproblem bleibt. Und ein zweites Problem, was dazu kommt, das ist das Emanzipationsverständnis, was dann letztlich auf der Naturbeherrschung aufbaut. Schon Adorno und Horkheimer hatten gesagt, da löst Marx das Problem, oder er hat ein Zugeständnis zum reaktionären Konsens gemacht, indem er gesagt hat, letztlich baut die Freiheit nur auf einer Gestaltung des Stoffwechsels auf. Der Gestaltung des Stoffwechsels bleibt ewige Notwendigkeit menschlichen Lebens und Freiheit gibt es erst jenseits dessen. Genau das ist das Problem. Freiheit muss es in der Gestaltung der Naturverhältnisse geben oder gibt es in der Gestaltung der Naturverhältnisse. Der Stoffwechselprozess ist nicht ein Stoffwechselprozess, ist nicht einfach Notwendigkeit, sondern er ist gestaltbar und daraus kommen die Probleme. Und da müssen wir ansetzen und da verwirklicht sich auch das Emanzipationsproblem. Das wird heute auch sehr aktuell. Ja, also das heißt, im Grunde genommen ist die Frage der Aktualisierung jetzt in dieser Richtung, oder kann man so formulieren, wo wird der Grundbegriff, die Grundbegrifflichkeit wirksam, wo die Gesellschaftskritik und wie gestaltet Gesellschaft ihre Naturverhältnisse konkret? Also was heißt es jetzt, dass die Freiheit sich in der Gestaltung der Naturverhältnisse wehren muss? Ich will dazu ich bin schon ziemlich durch. Ich versuche mal mit zwei kurzen Beispielen. Es geht heute in der Gestaltung der Naturverhältnisse ganz zentral nicht mehr darum, irgendwie eine romantische Vorstellung von der ursprünglichen Natur oder Wildnis zu gestalten. Die heutige zentrale Problematik ist, dass wir in einer Weise abhängig sind von Naturprozessen, aber sie nicht in der Lage sind, richtig zu gestalten. Wir sind abhängig nicht nur, sagen wir mal, von den Auswirkungen des globalen Klimawandels, sondern sehr viel konkreter, womit wir uns zum Beispiel beschäftigen, mit den Leistungen, die uns Natur normalerweise mehr oder weniger gratis gibt, aber die wir spüren, wenn man sie uns nicht mehr gibt. Wir nennen das in der Fachterminologie Ökosystemleistungen oder Ökosystemdienstleistungen. Und man thematisiert damit Abhängigkeiten oder eine Angewiesenheit, könnte man auch sagen, der Gesellschaft auf Prozesse, wie zum Beispiel, was ich vorhin mal ich habe es kurz mal angesprochen, das Problem der Landwirtschaft. Wenn man die Industrialisierung der Landwirtschaft nur dadurch vorantreiben will, dass man sie immer stärker industrialisiert, dass man immer mehr Dünger reingibt, dass man immer mehr Pestizide und so weiter reingibt. Das ist ja der Weg, der zusammen mit einer Monokultur, der Weg der Industrialisierung der Landwirtschaft. Man weiß heute im Prinzip, dass das immer mehr in die Sackgasse führt, dass man immer mehr braucht, dass teilweise die Nebenwirkungen größer sind als die Erfolge. Es gibt Beispiele dafür, dass die Produktivität größer ist, wenn man darauf verzichtet. Also wenn man völlig auf Pestizide und Und Dünger verzichtet, gibt Beispiele dafür. Also man merkt, da ist eine Eigenständigkeit oder Eigengesetzlichkeit der Natur am Werk, die man irgendwie berücksichtigen muss. Problem ist nur, die meisten Kollegen und vor allen Dingen die Kollegen aus der Ökonomie gehen damit ziemlich naiv, nämlich nicht gesellschaftskritisch vor. Die sagen, was fehlt, ist, und das meinen sie wörtlich, eine Inwertsetzung dieser Ökosystemleistung. Wir müssen deutlich machen, dass die wertvoll sind. Was kommt da raus? Ein Marx geschulter kritischer Ökonom würde nur so sagen, genau da macht man den Bock zum Gärtner. Man tendiert dann dazu, im Grunde genommen noch diese Ökosystemleistung dem Verwertungsprinzip des Kapitals zu unterwerfen. Das ist eine ganz konkrete Gefahr, die ich an vielen Beispielen in der Diskussion noch zeigen konnte. Also da wird die Gesellschaftskritik von Marx würde unmittelbar praktisch, wenn man hier zeigen könnte, dass die Inwertsetzung genau das nicht macht, was die klassische Mainstream-Ökonomie behauptet, nämlich wenn man den Wert schätzt, sprich den Gebrauchswert, dann wird es auch in der Gesellschaft rationaler verhandelt. Genau das Gegenteil droht. Nämlich, dass gerade das, die Schätzung sozusagen des Gebrauchswert dazu führt, dass sie nur noch zum Kapital, zur Kapitalakkumulation gehen. Ein zweites, jetzt wird es wieder ein bisschen philosophischer, ist die Diskussion um das Anthropozän. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon gehört haben, das ist so einer der neuen Gags in der umweltwissenschaftlichen Terminologie. Anthropozän ist ein neues Erdzeitalter. Erdzeitalter, wissen Sie, das sind die Zeitabschnitte, die so bei Millionen Jahren beginnen und bis hunderte von Millionen Jahren gehen. Also alles das, was mit menschlichen Horizonten eigentlich nichts zu tun hat. Wir leben irgendwo im Holozän und das schon lange Zeit und der Mensch ist eigentlich nur so sozusagen in seinem Auftreten, Sie kennen dann ungefähr die erdgeschichtlichen Konstellationen, so kurz vor Mitternacht kommt er ungefähr, wenn man das erdgeschichtlich betrachtet. So dachte man. Heute sprechen Geologen, die normalerweise mit Gesellschaft und Menschen nichts am Hut haben, sprechen davon, dass die gesamte Geologie der Erde so geprägt ist, dass sie vollständig, dass der Mensch überall und die Folgen des menschlichen Handelns überall anwesend sind. Das ist also sozusagen eine Erscheinungsform, die sich nicht nur im Müll festsetzt. Also wir haben Riesenmengen von Plastikmüll, teilweise winzig klein zerrieben, wo alle Strände der Welt inzwischen voll sind, die man teilweise gar nicht mehr sieht. Manchmal sieht man es noch, wenn es auf dem Meer treibt. Sie kennen vielleicht den südpazifischen Müllstrudel. Da kreisen Riesenmengen Müll irgendwo im Pazifik. Aber interessant ist auch, Sie können in die Arktis gehen. Sie finden überall sogenannte langlebige, langlebige Produkte, die sich immer mehr anreichern, selbst da, wo man glaubt, ist gar kein Mensch da. Also Seehunde zum Beispiel in der Antarktis sind von schwer abbaubaren Schadstoffen des Menschen zum Beispiel weitgehend verseucht. Also das heißt, die Anwesenheit des Menschen in der Natur, und zwar selbst in diesen geologischen Schichten, ist inzwischen gegeben. Also ein zweiter Bereich, also bisher hatten wir ja nur den Klimawandel, ne? Den Klimawandel, anthropogener Klimawandel, der faktisch gesagt hat, die Anwesenheit des Menschen ging so weit inzwischen, dass ein vorher als unanstößbar angesehenes Klimasystem, ein globales Klimasystem, sich geändert hat. Wir haben Schwierigkeiten, es zu prognostizieren, aber geändert hat es sich wahrscheinlich schon. Und das treibt ja einige Kollegen dazu, die sagen, es ist das Ende der Natur. Natur als etwas, was außer uns liegt, der also sozusagen Kräfte hat, dass wir mit dem wir quasi gar nicht mehr umgehen können, das ist zu Ende. Jein, würde ich da sagen. Ja, eine bestimmte Naturvorstellung ist zu Ende, nämlich die glaubt, es gäbe immer noch irgendwo unberührte Natur, Wildnis oder sonst was. Da findet man dann, wie gesagt, plötzlich diese schwer abbaubaren Stoffe in der Nahrungskette. Das ist ein Problem. Aber gleichzeitig stellen wir fest, dass wir immer weniger in der Lage sind, die Nebenfolgen zu kontrollieren. Wir wissen, dass der Klimawandel von Treibhausgasemissionen, also von Industrie und so weiter, modifiziert wurde. Aber wir kriegen es nicht hin, und mit wir meine ich jetzt mal wirklich so pauschal die Menschheit, wir kriegen es nicht hin, darauf auch nur angemessen zu reagieren. Die Treibhausgasemissionen steigen immer schneller. Obwohl wir eine Fülle von Institutionen haben, die sich eigentlich mit diesem Problem beschäftigen sollten. Also wir haben seit 20 Jahren einen Prozess, in dem offiziell auf der britischen Ebene gesagt wird, wir haben ein Problem und wir müssen reagieren. Aber faktisch sind wir nicht in der Lage, das zu tun, was auch nur irgendwie erkennbar zu einer Minderung des Problems beiträgt. Das heißt, die Naturbeherrschung steigt oder ist gestiegen in den letzten 150 Jahren in einem ungeahnten Ausmaß, Aber wir sind immer weniger in der Lage, die Natur beherrschen zu kontrollieren. Das heißt also, gerade das ist für mich so ein Beispiel dafür, warum an der Marx, in diesem Fall an den Grundbegrifflichkeiten ansetzende Herangehensweise ungebrochen aktuell ist oder vielleicht aktueller denn je. Wir sehen im Grunde genommen ganz deutlich, die Probleme liegen in der Gestaltung der Naturverhältnisse und das heißt in der gesellschaftlichen Dynamik, die dieser Gestaltung auch entgegensteht und ihren Probleme bereitet. Das wissen wir seit einigen Jahrzehnten. Und genau da setzen die Probleme an, dass es nicht gelingt, diese Dynamik kapitalistischer Globalisierung oder neoliberaler Globalisierung entsprechend zu gestalten. So, damit komme ich zum Ende und danke für Ihre Aufmerksamkeit.